Podcast Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich nach 35 Tagen Pause zurück mit Folge Nummer 61. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es herbeigesehen. Anja, Alex, ich habe euch vermisst.
Ach, wir dich auch.
Natürlich. Ja, Flo, aber dennoch ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ich hätte es auch noch ein paar Wochen ausgehalten in der Sommerpause.
Wieso?
Es war einfach so schön ohne Termine.
Okay.
Ich muss sagen,
jetzt hast
du
den stressigen Fixpunkt in der Woche, oder was willst du uns damit sagen?
Für euch hetze ich mir echt sehr oft einen ab.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, das ist ein großes Lob.
Absolut, ja. Ich muss sagen, ich hätte vor zwei Wochen auch noch so ungefähr so gesprochen wie Anja. Also ich war ganz glücklich, dass jetzt mal zumindest ein paar Tage ohne Fußball vergehen. Aber mittlerweile, ja doch, kann es dann bald wieder losgehen.
Mhm. Es ist Dienstagabend, wenn wir aufhören, 18.05 Uhr ist es gerade, 18.06 Uhr ist es gleich. Es ist verdammt warm, an dem Stammtisch müssen wir was trinken. Erstmal Prost in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Anja, Alex, aber vor allem, dass die Stammtischgemeine auch, Gemeinde, ja. Die Gemeinde, Stammtischgemeinde wieder dabei ist.
Oh, oh, nicht, dass es in Folge 1 nach der Sommerpause wieder böse wird und gemein.
Wir? Niemals.
Sind die gemein.
Wir sind höchstens ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich extrem drauf gefreut. Es ist jetzt ja nicht so, dass sich im Löwenkosmos nicht ein bisschen was getan hat.
Ja, allerdings.
Und ich bin froh, dass wir, Selbsthilfegruppe würde ich das heute nicht nennen. Vielleicht höchstens, um Dinge loszuwerden.
Ja, ein klassischer Stammtisch halt. Man spricht über alles und man spricht auch über Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen.
Mhm. Es passt auf. Was wir vermisst haben, ist der Löwe auf dem Rasen. Ich glaube, wir haben alle wieder Bock, dass der Ball rollt. Deswegen würde ich sagen, wir reden erstmal über Sportliche. Da hat es ja doch einiges getan. Wir haben bei der letzten Folge Löwenpräsident Robert Reisinger da gehabt. Da waren noch nicht alle endgültigen Entscheidungen, was die Ligazugehörigkeit angeht, getroffen. Jetzt wissen wir natürlich jeden einzelnen Teilnehmer der dritten Liga. Neu in die dritte Liga zu 60 München hinzukommen. Dresden, Aue, Ingolstadt aus der dritten Liga, aus der zweiten Liga. Und die Aufsteiger heißen Bayreuth, Elversberg, Essen und Oldenburg. So, das ist erstmal ein schönes Potpourri, würde ich mal sagen. Da sind namhafte Teams dabei, interessante Teams. Vielleicht nochmal ganz kurz die Zusammenfassung unserer Einschätzung. Ich sage mal, ich glaube, am meisten freuen wir uns auf Bayreuth und Essen. Aus verschiedensten Gründen. Essen einfach, da kommt Wucht, Tradition, Fanbase, Emotionen. Das ist ziemlich genial. Bayreuth, das ist einfach geballte Ex-Löwen-Power, die da kommt. Ich glaube, da müssen wir demnächst auch mal nachfragen, wie es da so abgelaufen ist nach dem Aufstieg. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Ist ja nicht so,
Ich muss sagen, zu dem Bayreuth, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die aufgestiegen sind. Aber die spielen ja gar nicht in Bayreuth. Die ziehen ja auch um für die Spiele, wie es ausschaut.
Kleine Einschränkung, die müssen, glaube ich, soweit ich weiß, noch die Flutlichtanlage ertüchtigen und das soll ja bis zum Saisonstart durch sein. Wenn das nicht durch wäre,
sicher?
Müssen wir nach Erfurt ausweichen. Das war mein letzter Stand.
Eben, das habe ich auch gehört. Ich habe aber auch gehört, dass die Zugverbindung nach Erfurt, also quasi von manchen Städten in dieser Liga, sehr schnell und gut ist. Aber ich wäre lieber nach Bayreuth gefahren als nach Erfurt. Ja, also ich drücke dafür die Daumen.
Ich glaube, wir fahren nach Bayreuth. Ja. Also ist auch mein Stand, dass das... hätte jetzt nichts gehört, dass das in Gefahr wäre.
Was allerdings in Gefahr ist, ist Oldenburg. Und was kommt wieder als Möglichkeit in Betracht? Alle Jahre wieder Lotte.
Lotte, wirklich?
Oh Gott. Da muss ich ganz deutlich sagen, interessant. Aber ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie zu Hause im Marschwegstadion spielen können. Da fehlt aber meines Wissens die Flutlichtanlage. Hm. Wie schnell die halt nachgerüstet werden kann, werden wir sehen. Die SV Elversberg ist halt dabei.
Ja. Aber das ist so das könnte das SV Sandhausen der dritten Liga werden. Ist auf dem Papier ein Fallobstgegner, aber dann verlierst du irgendwie 2-0 in Elversberg. Wo auch immer das ist, irgendwo an der französischen Grenze, oder? Da fährst du bist hinter Saarbrücken, oder? Ist das irgendwo?
Es ist noch knapp vor Saarbrücken.
Vor Saarbrücken, ja. Trotzdem sehr weit weg. Also ist eher so eine Auswärtsfahrt, die ich eher nicht mitmachen werde. Sage ich ganz ehrlich.
Ja, und von oben natürlich Dresden, Aue, Ingolstadt. Dresden und Aue, Ingolstadt kennen wir noch gut aus der vorletzten Saison. Und Aue, ja, die hat es halt jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder erwischt.
Die werden aber ganz schön gefährlich sein, so wie die jetzt auch verpflichtet haben. Ich glaube, ich habe das Bild gerade da. Ich zähle mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13 neue sind auf dem Bild drum. Also die haben 4 mehr als wir.
Mhm. Man muss natürlich mal gucken, wie stellt sich eine neue Mannschaft zusammen. Aber Fakt ist auch, dass diese drei Absteiger natürlich gucken wollen, dass sie schnell wieder hochkommen. Wobei ich jetzt glaube, dass die Dominanzgefahr vielleicht noch bei Dresden einigermaßen gegeben ist, wobei die eine Rückrunde gespielt haben ohne einen einzigen Sieg. Das ist auch bemerkenswert. Fakt ist, wir stehen vor einer spannenden Saison. Und wenn wir da jetzt an die Grünwalder Straße blicken, Anja, du hast schon angedeutet, 60 hat 9 Neuzugänge insgesamt, wenn man das auflistet. Und lasst uns mal bitte über diese neuen Spieler sprechen. Ich gebe es einfach nochmal durch, dass jeder die nochmal vor dem geistigen Auge hat. Wir haben Martin Kubilanski, Albion Fenezi, Jesper Verlad, Josef Boyamba, Christopher Lanner, Tim Rieder, Miris Genderovic, Julius Schmidt, Finn Lakenmacher und dazu aus der U19 noch Michael Glück, Devin Syr und Marius Wörl. Aber natürlich in erster Linie geht es um die Profi-Neuzugänge extern und bis auf Julius Schmid, den man als dritten Keeper jetzt noch geholt hat, nachdem Georgi Schickele seine Karriere leider beenden musste. Sehr, sehr schade. Alles Gute für die Zukunft an dieser Stelle vielleicht noch. Sind das alles Wechsel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mit Ausrufezeichen-Charakter?
Ja, die ersten Ausrufezeichen haben sie ja gesetzt in Waldkirchen am Sonntag. Das war von vielen Neuzugängen sehr, sehr auffällig. Klar, Waldkirchen ist ein Landesligist, Landesliga-Aufsteiger ist jetzt nicht der große Gradmesser, aber die Ansätze waren da schon sehr, ja, sehr vielversprechend von den meisten Neuzugängen.
Also wenn wir da jetzt einfach mal Miris Genderovic rausheben, Viererpack inklusive lupenreinen Hattrick in der zweiten Hälfte. Ja, es ist gegen Waldkirchen, aber du musst erstmal 4 Buden machen, 4 Buden hintereinander. In dem Zuge musst du auch Martin Kubilanski nennen, der hat ein Traumtor gemacht zum 8:0. Und dessen Vorlagen waren schon auch fein. Also das Auge für Schnittstellen war da und du machst halt auch nur 4 Buden wie ein Miris Genderovic, wenn die Auflagen passen.
Ja, Kubilanski war da, der ist zur Halbzeit dann reingekommen, da hat der Kölner einmal komplett durchgetauscht, aber Kubilanski war schon der gleich das Spiel so an sich gerissen hat, als Kreativkopf, hat die Ecken geschlagen, hat viel, viel Wind nach vorne gemacht, hat die Ideen gehabt, also das, ja, hat schon gut ausgeschaut. Und Skenderovic wirklich eiskalt vor dem Tor, der hat, glaube ich, 5 Chancen gehabt und 4 davon hat er gemacht. Beim 5. Mal ist er am Waldkirchener Torwart, Benjamin Hanak, glaube ich, stand da im Tor, hängen geblieben, aber alle 4 Tore wirklich blitzsauber und mit eiskalter Schnauze bei 33 Grad im Schatten.
Alex, du warst ja vor Ort. Ich bin ja froh, dass du keinen Sonnenstich davon getragen hast.
Ich habe es tatsächlich sehr, sehr gut überstanden. Also es war extrem heiß, es gab sehr wenig Schatten, es gab viel zu trinken, viel Wasser, aber es war schon grenzwertig. Also ich bin vom Rumstehen schon nass geschwitzt heimgekommen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn ich da 90 Minuten auf dem Platz gestanden wäre. Da wäre ich irgendwann nicht mehr gestanden, glaube ich. War am Rande der Erträglichkeit.
Aber Fähne wurde gezeigt, ne? 2.500 Zuschauer, glaube ich, sind es gewesen.
2.100, ja.
Und wir wissen ja alle, dass in diesen Regionen sehr, sehr viele Löwenfans sind. Deswegen auch ein schöner Auftakt. War ja, glaube ich, auch ein kleines Kurztrainingslager, wenn ich das jetzt...
Ja, sie haben übernachtet, aber ich glaube, und einmal trainiert, ja. Aber es war jetzt kein direktes Trainingslager. Was, wie du es ansprichst, 60 ist eben nicht nur Giesing und nicht nur München, sondern 60 ist eben auch Niederbayern, 60 ist die Oberpfalz. Das hat das wieder gezeigt. Also da sind ja... Aus dem ganzen Umkreis sind da Leute da gewesen, die Kennzeichen haben das gezeigt und ich finde es gut, dass der Verein darauf setzt und immer wieder auch in diese Region kommt. Er hat ja lange das Trainingslager im Bodenmais gehabt. Das ist ja dann so aufgrund von Differenzen mit der Gemeinde so ein bisschen im Sande verlaufen jetzt, aber extrem wichtig für den Verein auch diese regionalen Wurzeln immer wieder zu betonen. Weil wenn du an einem Spieltag den Giesinger Berg hochgehst und du schaust die Kennzeichen von den Bussen an, da ist über die Hälfte der Busse kommt irgendwie aus dem Bayerischen Wald oder aus Niederbayern. Und eben, 60 sollten sich da eben nicht nur auf Giesing oder auf München konzentrieren, sondern auch mal im Umland schauen, weil da gibt's so viele Löwenfans. Viele geben es nicht zu, dass sie Löwenfans sind. Da kommt man dann erst im Gespräch drauf. Weil in der Bayern-Hochburg wie im Bayerischen Wald, da gibt man das vielleicht im ersten Moment nicht so zu, aber
man muss ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen.
Genau so ist es, ja.
Und wer sollte das hier besser wissen wie der Alex, der ja in diesen Regionen Wurzeln hat und Anja zum Teil auch, wie wir wissen.
Ja, im Bodenmais.
Wenn wir uns mal die Neuzugänge nochmal angucken und dann nochmal mit einem Hühnerauge auf das Spiel in Waldkirchen gucken, man hat eigentlich in jedem Teil, Mannschaftsteil, reagiert. Man hat auch die direkte Konkurrenz geschwächt. Also ich sag mal, im doppelten Pack Mannheim mit Bojamba und Verlat, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Ich finde, man hat von Türkgücü zwei der interessantesten Spieler geholt, mit Tim Rieder und mit Albion Frenesi, auch noch zwei gebürtige Münchner und einer schon mit Stallgeruch. Dann hast du mit Meriç Genderovic und Finn Lakenmacher zwei ja noch auch vergleichsweise junge Spieler, Lakenmacher ist 22, Skenderovic 24, die tendenziell vielleicht erstmal Regionalliga-Charakter hätten. Ja, Finn Lakenmacher aus Havelse hat letztes Jahr in der dritten Liga auch schon gezeigt, so ein bisschen, was er kann. Da bin ich gespannt, wie er eben mit anderen Mitspielern reagieren wird, aber ist schon ein ganz schöner Brechertyp. Also ich habe schon irgendwie Vergleiche gesehen, so staturmäßig mit Erling Haaland. Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergegriffen.
Frisurmäßig vielleicht.
Frisurmäßig, ja.
Aber da ist durchaus eine gewisse Ähnlichkeit da. Und dann hast du mit Christopher Landert vom STFL einfach einen, durchaus einen der Führungsspieler vom STFL auch geholt, der auch einfach lokalen Stallgeruch wieder hat. Das ist immer wieder mein Punkt. Und Martin Kubilanski, über dessen Qualitäten müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Die hat er bei Eintracht Braunschweig wirklich gezeigt. Und
bei Preußen Münster davor. Ich habe mir die Statistik mal angesehen von ihm. Die letzte Saison war jetzt nicht so überragend, aber die drei Saisons davor, glaube ich, hat er immer an die 20 Scorerpunkte gehabt und im Prinzip jedes Spiel gemacht, die drei Saisons davor. Und ist einer der besten Fußballer der dritten Liga der letzten Jahre.
Also da ist ganz schön viel Ausrufezeichen dahinter. Und Anja, was sagt denn dein Bauchgefühl? Du bist ja auch immer so ein bisschen dieses Orakel an diesem Stammtisch hier. Manchmal schwimmst du ja gegen den Strom von dem, was wir sagen. Deswegen bin ich jetzt ziemlich gespannt, was du heute sagst.
Ich bin eigentlich guten Mutes. Also ich finde das Paket, was sie zusammengeschnürt haben mit den neuen Spielern, das ist ein krasses Paket. Also du verbesserst dich auf allen Positionen teilweise auch nochmal und du bist viel breiter aufgestellt. Das macht alles Sinn. Und ich hoffe, dass uns aber nicht ein breiter Kader zum Verhängnis wird.
Du meinst, dass das Ganze umschlägt von zu dünner Kader auf zu dicker Kader?
Zu breiter Kader kennen wir vergangene Saison aus Ingolstadt. Wir kennen zu breiter Kader aus Erzählungen von Kai Bülow und Co. Zu breiter Kader kann auch Gefahr mit sich bringen, weil schwierig eine Hierarchie gebildet wird in der Mannschaft oder eine Mannschaftsordnung. Und wenn sich dann nicht alle ganz grün sind, ist es halt mit einem kleinen Kader vielleicht manchmal einfacher. Aber ich bin ja mal jetzt guten Mutes und die machen ja eigentlich alle einen Top-Eindruck. Also die scheinen ja umgängliche Typen zu sein. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das hinhauen sollte. Allerdings habe ich mir in den vergangenen Tagen natürlich auch die Neuzugänge bei anderen Vereinen ein bisschen angeschaut und muss dazu schon sagen, also so vom bloßen Hören hätte ich gesagt, okay, bumm, wir gehen hoch, safe. Ja, ich habe mir dann Aue angeschaut mit Alex Sorge und Corbinian Burger von Magdeburg unter anderem, die geholt haben. Dann Ingolstadt hat sich auch super verstärkt mit 7 Leuten, die allesamt was drauf haben.
Ein Selbstläufer wird das nicht.
Saarbrücken hat sich auch verstärkt.
Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Ja, mei. Also,
mei.
Ja, ein Selbstläufer.
Ja, mei.
Selbstläufer wird das sowieso nicht.
da habe ich sogar, wie ihr gerade vorher gesagt habt, dass Dresden immer gefährlich ist, habe ich Dresden gar nicht so am Schirm wie die anderen alle, sondern
die sind relativ auseinandergefallen, Dresden, oder?
Ja,
Ich habe die auch nicht so am Schirm, aber
ja.
Ich glaube, da gab es einen großen Umbruch.
Mannheim, da weiß man nie, was kommt. Die haben ja eigentlich auch noch nicht viel präsentiert, glaube ich, oder? Also die verpflichten erst super spät. Weißt du ja nicht, ob der Kader bis dahin dann zusammenfindet und Co. Aber Mannheim finde ich immer gefährlich, egal was kommt. Deswegen, die Verpflichtungen der anderen haben so einen faden Beigeschmack jetzt noch mit sich gebracht.
Und nein, ich mache
so ein bisschen
halt
revidiert von, es wird ein super Selbstläufer.
Ja, Selbstläufer wird es nicht, aber es wird interessant. Also ich glaube auch, dass der ein oder andere Spieler einfach auch nochmal eine andere Rolle bekommt. Vielleicht ein letzter Gedanke, Alex, in deine Richtung. Dir ist Jannik Deichmann aufgefallen, der natürlich jetzt durch den neuen breiteren Kader und die Neuverpflichtungen plötzlich auch wieder eine gewohntere Rolle hüpfen kann. Na, offensiver, was wir ja letztes Jahr schon immer sehr schade gefunden haben, dass er halt einfach hinten aushelfen musste als Außenverteidiger. Aber das war so ein, was hast du gesagt, verkappter Neuner sogar so ein bisschen? Also so
ja, hängende ist so Spitze? Sehr, sehr variabel. Also viel über rechts gekommen, aber auch dann im Zentrum immer wieder agiert. So hinter Finn Lakenmacher hat in der ersten Halbzeit gespielt und er war so eine hängende Spitze, Zehner, Achter, also alles irgendwie so in einer Person. Dann immer wieder die Flankenläufe über rechts außen. Körperlich einfach ein absoluter Brecher, Jannik Deichmann. Ich glaube, dass der die Rolle genauso stark spielen wird wie die Rechtsverteidigerrolle. Weil da ist ja absehbar, dass da ein anderer spielen wird. Also entweder Christopher Lannert oder Marius Wilsch, der jetzt dann wieder im Trainingslager voll einsteigen will, wie er mir gesagt hat. Also da ist die Auswahl dann ungleich größer wie letzte Saison.
Und dann hatten wir noch einen Defensur.
Ach ja, und Erik Talik hat in der ersten Halbzeit Rechtsverteidiger gespielt. Das war, fand ich auch überraschend.
Oha.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Doch, Erik Talik war das. Doch, ich glaube schon. Müsste ich mir jetzt schon sehr täuschen. Fand ich auch interessant.
Ich wollte nur noch Devin Sür noch einmal ansprechen. Einer der jungen Wilden, der, glaube ich, in dieser Saison durchaus das ein oder andere Mal bei den Profis zum Einsatz kommen wird.
Der war sehr auffällig.
Hat durchaus Spaß gemacht. Ich glaube, den sollte man so ein bisschen zumindest im Hinterkopf behalten.
Ja.
Wenn wir auf die Abgänge noch mal ganz kurz gucken, müssen wir, gehen wir einmal die Liste kurz durch. Dennis Dressel nach Rostock, Stefan Sager zu Köln 2, ganz frisch Johann Jajo zu Wacker Burghausen, vereinslos bisher Keanu Staude, Tim Linsbichler und ansonsten haben wir noch mehr Biancardi, da ist die Leihe zu Heidenheim endgültig oder die Leihgabe von Heidenheim endgültig abgelaufen, da geht es zurück, da ist aber auch die Frage, wie es für ihn weitergeht und Maxim Gressler, Marco Mannhardt gehen zurück zu 60-2 und den einen müssen wir jetzt nochmal herausheben, ganz kurz, Reggie Neudecker zum ersten FC Saarbrücken. Ich sage es mal ganz deutlich, eigentlich hätte ich mir gedacht, wenn der geht, dann geht er halt nach was zu was Höherem und ich möchte jetzt nicht, das wurde mir teilweise ja vorgeworfen in den sozialen Medien, ich hätte Saarbrücken verunglimpft. Nein, aber es ist jetzt schon so, dass Saarbrücken zumindest kein Aufstieg sportlich jetzt ist. Und ich war ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich dorthin gegangen ist. Ich habe gedacht, es geht vielleicht doch nach Rostock. Im Nachgang wissen wir, verzockt.
Was er ja sogar selbst zugegeben hat, das fand ich durchaus bemerkenswert, dass er sich ein paar Tage nach seinem Wechsel hinstellt und sagt, ja, ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das fand ich fast schon sympathisch.
Vor allem finde ich, das ist ja für Saarbrücken noch dümmer als quasi irgendein Post von dir, Flo. Also weil Saarbrücken, sorry, dritte Liga, bisschen hinter 60 die letzten Male, mal davor, mal dahinter, immer so ein Hin und Her. Ja, wir haben nicht die besten Spiele immer gegen Saarbrücken abgeliefert, ist mir auch bewusst. Aber wenn man sich die Thematik anschaut, dann ist das die gleiche Ebene.
Hm.
Ja. Also, du machst ja keinen Schritt nach vorne in dem Alter.
Ja, und geografisch.
Und das wollte er nicht. Ja haben. Und dann, ja, geografisch. Ja, also, meine Güte, es soll Menschen geben, die wohnen gerne in Saarbrücken. Lass sie da wohnen.
Ja, aber ich
Kisch geben.
Aber Richie Neudecker
hat eine Fußballschule
eröffnet. Kommt aus Altötting. Also ich glaube, da ist Saarbrücken jetzt auch nicht der nächste Weg. Ich weiß nicht, wie das mit seiner Fußballschule weitergeht. Die betreibt ja mit seinem Bruder. Wird erstmal ruhen, wahrscheinlich.
Er wird Teilzeit haben und sein Bruder wird Vollzeit machen, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, 450 Euro Aushilfsjob, weiß ich nicht. Aber ich finde, Das ist für Saarbrücken aber auch blöd, wenn er das so sagt. Ja,
das stimmt.
Ein bisschen schon, ja. Tut ein bisschen.
So, eigentlich habe ich gar keinen Bock, Leute, aber jetzt bin ich da, weil ich habe mich halt voll verzockt und jetzt spiele ich halt für euch, aber passt schon.
Ihr wart, euer Angebot war halt noch übrig.
Ja, lieber so als gar kein Geld verdienen, so ein bisschen.
Nein, also grundsätzlich glaube ich, Richie Neudecker, menschlich ein ganz, ganz netter Kerle, dem kann man persönlich nur alles Gute wünschen, aber da ist halt jetzt einfach ein bisschen was falsch gelaufen.
Ja. Ich wünsche ihm ganz viele Tore, außer gegen uns. So wie es jeder
60-Fan eine Platzierung wird. Eins hinter 60 uns.
Ja, ja, genau.
Dann wollen wir das mal so festhalten. Die Vorbereitung läuft noch eine Weile. Der Spielplan der dritten Liga ist noch nicht heraus. Wenn der rauskommt, werden wir auch darüber so ein bisschen philosophieren. Aber
das finde ich auch komisch. Überall ist schon alles terminiert und eingeteilt und auch in den unteren Ligen. Aber die dritte Liga bekommt es irgendwie nicht hin, ihre Spielpläne zu veröffentlichen. Also jetzt nicht. Vor allem, die fangen ja, wann geht's los? 22., 23. ist das Wochenende, glaube ich. Also jetzt auch nicht mehr so lange hin.
Das Beste kommt schon immer zum
gefragt.
Schluss.
Ja, das haben wir aber schon öfters gefragt, warum macht man das so knapp aufeinander? Aber gut.
Ich finde, du brauchst doch gar nicht wissen, gegen wen gespielt wird. Wenn du deine Mannschaft liebst, gehst du sowieso hin. Dann kann auch quasi nur der Platzhalter gesetzt sein.
Ja.
Wisst ihr, wie bei irgendeinem Event, wo die Musik-Acts noch nicht announced werden und du das Ticket im Vorfeld kaufst und dich dann quasi die Überraschung ausgesetzt bist? Genauso könnte man es beim Fußball eigentlich ja auch machen.
Aber es wäre zumindest schön zu wissen, ob sie am ersten Spieltag freitags spielen, Samstag oder sonntags. Weil dann könnte man das auch von der Arbeit her so koordinieren, bevor vielleicht ein Dienstplan für den Juli gemacht wird. Aber der Zug ist jetzt dann abgefahren.
Ja. Also würfeln wir wieder aus,
ja,
was passiert. Und wenn 60 das erste Spiel zu Hause hat, dann wissen wir volles Haus, 11.860 Dauerkarten verkauft.
Und eine davon gehört mir.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich hab mich erweichen lassen, ja, nach 10 Jahren ohne Dauerkarte.
Da ist Euphorie im Hause Augustin. So.
Ja, war sie lange, ja.
Ja, und das ist eine wunderschöne Überleitung. Denn es ist ja nicht so, dass 60 München nur Fußball, nur Geschehen auf dem Rasen ist. Es ist auch ganz viel Gfui, wie wir immer sagen bei uns, Giersinger Gfui, Löwen Gfui. Und wenn man seinen Herzensverein liebt, dann guckt man auch aufs große Ganze. Und beim großen Ganzen hat sich, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, hat sich ja zum Ende der Saison, der abgelaufen, hat sich ja schon etwas getan. Und das ist ein Thema, das wir auch im Gespräch mit Robert Reisinger ganz kurz touchiert haben. Das sind die Shirts, wir sind der Verein. Jetzt machen wir mal einen ganz kurzen kleinen Exkurs, damit jeder hier auf Stand ist. Es gibt im Endeffekt zwei Fanshops. Es gibt den der Profifußball GmbH, die aber auch ein eigenes Unternehmen ist. Das ist die TSV 1860 München Merchandising GmbH. Und es gibt den Fanshop des e.V., also das ganz normale TSV München von 1860 e.V. So, Hintergrund dessen, im Januar 2012 wurde die TSV 1860 München Fanartikel der Fußball-Lizenzspielabteilung GmbH von der Profi GmbH und Co. KG für 1 Million Euro an Hasan Ismail verkauft. Und wurde umbenannt in eben 1860 Merchandising GmbH. So, dieser Vertrag ist ausgelegt auf 20 Jahre. Und jetzt ist es so, dass die Merchandising GmbH Lizenzrechte, also Nutzungsrechte hat. Und das Logo zum Beispiel zu verwenden, kommen wir nachher noch im Detail drauf. Und jetzt wird es nämlich interessant, denn erst, oder ich zitiere es andersrum, bis zu einer Gewinnsumme von 120.000 Euro geht das Geld an Hasan Ismail als Besitzer dieser Firma. Was darüber hinaus erwirtschaftet wird, teilen sich Hasan Ismail und die Profifußball GmbH auf. So, das erstmal so als Hintergrundwissen. Das ist seit 2012 so. Jetzt gibt es seit dem vergangenen Jahr gibt es T-Shirts des e.V.-Fanshops. Wir sind der Verein und ich kann ganz deutlich sagen, ich glaube, in der Fanszene ist das sehr, sehr beliebt. Wir kennen das Löwenlogo, da steht, wir sind der Verein 1860 München drauf. Und Ende April hat die Merchandising GmbH ein neues Shirt angekündigt, das lustigerweise ziemlich ähnlich aussieht. Da ist einfach der alte Löwe drauf aus den 60er und Anfang 70er Jahren, aber derselbe Schriftzug. Es ist alles sehr, sehr gleich. Das hat natürlich für Unmut gesorgt, unter anderem mit Protestbannern beim letzten Löwenheimspiel gegen den BVB 2. Diese Ähnlichkeit ist durchaus frappierend. Und ja, jetzt war es so, dass jetzt Anfang Juni auch weitere Fanartikel angekündigt wurden. Und das hat jetzt für Unmut gesorgt, und zwar so viel Unmut, dass sich sogar nicht nur Fanportale draufgestürzt haben, sondern auch die Elf Freunde, Münchner Merkur, TZ, Abendzeitung, der Bayerische Rundfunk ist auf seiner Social Media Abteilung da drauf eingestiegen. Ja, da hat es jetzt ein bisschen gerumst, denn ja, wir reden hier von Plagiatsvorwürfen. Und jetzt nochmal rückblickend auf diese Gewinnverteilung der GmbH. Es ist nun so, dass die Einnahmen des Fanshops des e.V. hundertprozentig auch zum e.V. gehen. So, erstmal so. Die Einnahmen durch den Fanshop der Profis, sage ich jetzt mal, gehen, wie gesagt, bis zu 120 Euro Gewinn gehen erstmal komplett erstmal an Hasan Ismail. Da hat erstmal der Verein und die KGaA nichts davon. Und ich habe nochmal was rausgesucht. Zwischen 2012 und 2020 hat diese Fanartikel GmbH einen Gewinn von 2,057 Millionen Euro erwirtschaftet. So, lassen wir es mal stehen. Von diesen bisschen mehr als 2 Millionen Euro hat 60 als KGaA im Schnitt 23,75% nur bekommen. Der Rest ging an Hasan Ismail. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und sagen wir mal so, 60 haben wir gerade schon gesagt, ist mehr als nur Fußball. Da geht es einfach ums Gefühl, Gemeinschaftsgefühl. Und ich hatte da schon den Eindruck, und also Fair Play war das dort bisher nicht. Robert Reising hat bei uns im Podcast in Folge 60 dazu nur gemeint, anscheinend machen wir gute Arbeit im e.V., sonst hätte es keiner kopieren wollen. Und ich glaube, von Kopie kann man hier durchaus sprechen. Bleiben wir erstmal bei dieser Thematik. Da jetzt nicht zu sagen, dass da ein Plagiat vorliegt, also das wäre falsch. Also mehr abkupfern geht nicht. Entschuldigung, da bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich.
Ja, ganz klar.
Schau dir gleich aus.
Da brauchen wir nicht drüber reden.
Und weil ich habe auch, also es hat viel, viel Unmut in der Fanszene gegeben. Und ich verstehe wirklich die Leute, die sagen, muss man denn jetzt da eine Baustelle aufmachen? Ne? Sportlich sieht es doch richtig gut aus und da ist Euphorie da und das ist ja auch bei uns da. Ne? Wenn man jetzt, wir haben ja gerade drüber gesprochen über den Kader, das macht Lust, Aufbruchstimmung. Braucht man dann jetzt Unruhequellen? Muss man sich denn da jetzt drauf stürzen? Ist es denn wirklich so wichtig? Und ich sag jetzt meine Meinung dazu ganz deutlich, ja. Denn wenn es um rechtliche Geschichten geht, wenn es um nicht Fair Play geht, das ist kein Kavaliersdelikt.
Es geht vor allem auch um Anstand, halt auch im Umgang miteinander. Und wir sprechen immer von gemeinsam und wie heißt der Hashtag, ein Team, ein Weg oder so. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu beiträgt, dass man da einen gemeinsamen Weg einschlägt.
Das wohl eher nicht, weil das ist ein Affront. Das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Und zwar, für meinen Geschmack wirkt es sehr, sehr plump und schamlos. Ja. Und wenn man mal so ein bisschen die Blicke schweifen lässt, scheint es zumindest nicht das erste Mal zu sein, dass einigermaßen ähnliche Fanartikel, die vielleicht in der aktiven Fanszene schon mal designt wurden, dann irgendwann auch im Shop aufgetaucht sind. Das kann ich jetzt weder bestätigen, noch kann ich es dementieren. Das ist zumindest das, was man zwischen den Zeilen häufig herausliest. Es gab ja auch Interviews von Benedikt Niedergünzel, der ja dieses Wir sind der Verein-Logo designt hat. Und ja, der Titel des Elf-Freunde-Artikels war ja auch schamlos bedient. Genau so fühlt sich so ein bisschen an. Man fühlt sich da so ein bisschen das wirkt so auf der Nase rumtanzen. Fair Play war es nicht. Wie gesagt, das ist kein Kavaliersdelikt. Ich finde es tatsächlich richtig, dass das angesprochen und thematisiert wurde, jetzt auch ein bisschen breiter, weil es einfach auch so ein bisschen diesen, ja, leider, muss man ganz deutlich sagen, diesen Graben so wieder so ein bisschen aufreißt. Wir hatten einen Burgfrieden, darüber haben wir oftmals gesprochen, ja, der ist jetzt erstmal ad acta gelegt.
Ja, und vor allem sowas von unnötig. Also man könnte sich, wenn, ich nenne ihn jetzt Anthony Power als Chef der Merchandising GmbH, dieses T-Shirt so toll findet und sagt, wir müssen das auch über den Merchandising-Fanshop verkaufen. Dann kann er sich ja bei Benedikt Niedergünstl oder beim e.V. an sich melden, kann sagen, okay, mir gefällt dieses T-Shirt, wollen wir es denn nicht von mir aus auch gemeinsam über den Merchandising-Fanshop verkaufen? wir bekommen 70% der Erlöse, ihr bekommt 30% oder wie auch immer. Da gäbe es ja Lösungen. Da gäbe es Lösungen, die auch zeigen würden, okay, ich meine es ernst, ich will mit euch zusammenarbeiten und ich will diesen gemeinsamen Weg gehen. Aber das ist halt auf plumpste Art und Weise sich mit denen anlegen, mit dem e.V. Und das wird, ja, im schlechtesten Fall wird es zu einer Eskalation führen. Weil es ist ja auch mit dem, wo wir jetzt gleich wahrscheinlich noch drauf kommen, mit dem, was danach dann noch so passiert ist, auch an öffentlichen Mitteilungen, das ist ja eigentlich eine offene Kriegserklärung.
Ich musste bei diesem T-Shirt, eklar, immer so ein bisschen an so ein Mädchen-Beef denken.
Ja, genau.
Du bist mit was in die Schule gekommen und deine eigentlich beste Freundin, die sich immer dafür ausgegeben hat, hat immer gesagt, nee, ist doch gar nicht so toll und hatte dann aber am nächsten Tag genau das Gleiche an wie du. Und man war überhaupt nicht begeistert davon und musste es aber dennoch irgendwie stillschweigen, damit die Freundschaft ja nicht drauf geht, die eigentlich ja gar nicht so toll war am Ende des Tages oder keine Ahnung halt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ja.
Dieses Bild hatte ich eigentlich so die ganze Zeit vor Augen bei diesem T-Shirt-Streit.
Ja.
Gutes Bild, das glaube ich, ist sehr gut runtergebrochen.
Ja.
Es kommt schon so ein bisschen drauf an. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, weil ich vorhin von diesen 23,75% gesprochen habe, die die KGAA von Fanartikeln aus der Merchandising GmbH in den letzten, zwischen 2012 und 2020 kassiert hat. Das sind 488.000 Euro im Vergleich zu 1,5 Millionen, die an Hasan Ismail geflossen sind.
Ja? Nur, dass man nochmal klare Zahlen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Hasan Ismail hat ja auch 1 Million Euro in diesen Fanshop investiert, als er in diese Merchandising GmbH investiert, als er sie 2011 oder 12 gekauft hat. Aus geschäftlicher Sicht ist das ja gar nicht so verwerflich, dass er sagt, ich will ja da einen Return of Invest haben, wie es immer so schön heißt.
Und den hat er mittlerweile.
Das finde ich jetzt gar nicht so das ganz große Problem. Es war vielleicht damals ein Fehler, die Merchandising GmbH zu verkaufen. Das, glaube ich, ist der eigentliche Punkt, dass Hasan Ismail damit Geld verdienen will. Naja, gut, das kann man ihm schlecht zum Vorwurf machen.
Ja, bisher hat er mit 60 Jahren sonst nicht kein Geld verdient. Also genau. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Aber ja. Das ist vielleicht wichtig, um für den Hintergrund des Ganzen so diese Basis zu wissen.
Ja.
Und warum es auch zwei Fanshops tatsächlich gibt.
Ja? Also ja. Das ist auch so ein Punkt.
Für den Kontext. Das ist ja auch so eine Kuriosität, die gibt es, glaube ich, nur bei 60.
Genau, ja.
Und vielleicht noch ganz interessant, da zitiere ich mal ganz kurz Peter Schäfer, den Rechtsanwalt, einen Münchner Rechtsanwalt für Markenrecht, Urheberrecht, Lizenzrecht und Vertragsrecht. Der hat nämlich diesen Zusammenhang Merchandising GmbH, e.V., Profi GmbH sich mal angeguckt und hat etwas herausgearbeitet. Möchte mal ganz kurz vorlesen. Das Vertragsverhältnis zwischen der KGAA und dem Fanshop ist auf 20 Jahre ausgelegt, mit frühester Möglichkeit, das Vertragsverhältnis nach 10 Jahren zu beenden. Bla bla. Jedoch ist eine Vertragsbeendigung nur möglich, wenn sich die TSV 1860 Merchandising GmbH, Zitat, grobe Verfehlungen oder ähnliche Vergehen, die genaue Bezeichnung ist dem Verfasser nicht bekannt, leistet und aufgrund derer die KGAA den Vertrag beenden möchte.
Das wird die KGAA aber nicht wollen.
Also eine grobe Verfehlung haben wir.
Ja.
Sind wir uns jetzt mal ehrlich. Allerdings, wo kein Kläger, dort kein Richter. Und wir wissen ja schon, dass von Seiten des e.V. beziehungsweise von Benedikt Niedergönzen da zumindest mal nichts gemacht wird. Ne? Weil man sagt, das bringt jetzt erstmal nichts.
Ja.
Obwohl man gute Chancen hätte, tatsächlich. Und jetzt wissen wir, dass dieses Thema die letzten Tage geschwelt ist. Und am heutigen Dienstag, den 21.06.2022 um 9.19 Uhr, gab es ein, nennen wir es mal, bemerkenswertes Statement des TSV 1860 München, in dem Fall die Profi GmbH und Co. KG. Und wir lesen es jetzt einfach mal vor. Titel: Fortbestehen der Markenrechte. Vor der bevorstehenden Spielzeit, auf die wir uns alle sehr freuen, stellt die TSV München von 1860 GmbH und Co. KG klar, dass außerhalb des grünen Rasens und auf dem Spielfeld der Markenrechte die geltenden Spielregeln weiter Fortbestand haben. Im Zuge der im Jahr 2002 erfolgten Ausgliederung des Fußball-Profispielbetriebs wurden sämtliche damals bestehenden Markenrechte vom TSV München von 1860 e.V. an die TSV München von 1860 GmbH und Co. KG übertragen. Die TSV München von 1860 GmbH und Co. KG ist Lizenzinhaberin folgender Bild-, Wort- und Wortbildmarken. Und dann haben wir einfach ein großes Sammelsurium von Rechten, wann sie angemeldet wurden, wie lange sie noch gelten und was sie halt sind von den verschiedensten Logos, sei es das klassische Löwenlogo in verschiedensten Ausgaben, die jungen Löwen als Wortbildmarke in zweifacher Ausführung, 1860 München, die blaue, die genaue, das habe ich noch nie gehört, aber das
wurde das mal auch eingetragen. Sein soll.
Ja. Das ist super. Einmal Löwe, immer
Löwe. Die jungen Löwen finde ich auch witzig. Darf ja. man dann im Tierpark auch nicht mehr zu seinen Kindern sagen, schau mal, die jungen Löwen?
Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir noch einmal Löwe. Immer Löwe, Münchens große Liebe, 1860 München, TSV 1860, die Löwen, Münchner Löwen, die Löwen, die Löwen. Das haben wir dreimal drin. 60, Elil, also wir kennen es, einmal Löwe, immer Löwe in Kurzform.
Dann sind wir wieder beim Wording der Löwe. Der ist anscheinend noch nicht geschützt, oder?
Oh, den müssen, dann holen wir uns den noch.
Den nehmen wir, okay.
Dann haben wir 60 München, 1860 als Wortmarke, 60 ausgeschriebenen Ziffern als Wortmarke, also gemeinsam für 60. Und jetzt wird's richtig kurios, das Löwenstüberl als Wortbildmarke mit dem Logo und dem Schriftzug ist auch seit dem 24. April 2021 jetzt als Wortbildmarke geschützt. Okay. Auf eine Besonderheit kommen wir gleich noch.
Ja.
Aber jetzt geht's weiter. Die GmbH und Co. KG behält sich das Recht vor, gegen jeden, der lizenzrechtlich geschützte Bild-, Wort- und Wortbildmarken ohne Genehmigung verwendet, vorzugehen. Gleichzeitig legt die Merchandising GmbH jeden Interessenten an einer kommerziellen Nutzung produktbezogener Kontaktaufnahme ein, um eine mögliche Zusammenarbeit, zum Beispiel Lieferantenverhältnis oder Lizenznehmer, zu besprechen.
Mhm. Ja,
es war jetzt ganz schön viel Arbeit gehabt, gell?
Es geht ja schon damit los, dass das als Pressemitteilung versendet wurde. Also ich habe diese Mail gelesen und habe mir gedacht, hä? Also wo ist da der Grund, das als Pressemitteilung zu versenden? Ich meine, der Adressat dieser Mail ist ja klar, auch wenn er nicht klar genannt ist, aber das ist der e.V.-Fanshop.
Absolut.
So, und dann kann man, also mir geht es nicht in den Kopf, wieso man das öffentlich austragen muss. Und das Zweite ist, es ist ja, der eigentliche Witz ist ja, was man sich schützen lassen kann als Marke. Man kann sich die Zahl 1860 als Wortmarke schützen. Ja, wo sind wir denn? Oder TSV 1860, was macht der TSV 1860 Rosenheim? Oder einmal Löwe, immer Löwe. Das ist ein Claim, der Eintracht Braunschweig auch immer wieder, den
Eintracht das Braunschweig immer wieder benutzt. Das habe ich aber noch nicht verstanden. Eintracht Braunschweig ist quasi eine Untermannschaft von den Löwen anscheinend. Also von 1860
da. Ah, okay.
Ich glaube, okay. Es kommt tatsächlich auf, ja, wie soll ich sagen, auf die Zeichensetzung an. Denn geschützt ist einmal Löwe, Bindestrich immer Löwe. Mhm. Auf dem Schal, den
Komma.
Wir gesehen haben, das sind Punkte.
Punkt.
Punkt vor Strich.
Aber dann sollte aber Eintracht jetzt auch ganz schnell sein und es mit Punkt schützen lassen.
Mhm. Ja.
Mhm. Ich find allgemein diese Schützerei, ich finde die total wild.
Ja.
Grundsätzlich. Also, weil wir haben uns ja da auch schon mal drüber unterhalten, dass bestimmte Slogans geschützt sind, die einfach eigentlich im täglichen Wortgebrauch da sind, wo und niemand hat ja was Böses oder so eigentlich damit im Sinn, also der normale Mensch nicht. Und deswegen denke ich mir halt immer, was du in Herrschaftszeiten alles schützen lassen kannst. Also, und wie schon gesagt, also die Person, die ganzen Dinger raussuchen musste, die hätte ja wirklich einen Haufen Arbeit. Ich glaube, ich hätte nicht mal so viele auf die Kette gekriegt.
Ja.
Die Arbeit war definitiv gut.
Also was auf alle Fälle in diesem Statement, nennen wir es jetzt mal einfach mal, steckt, Fakt ist, Lizenzinhaberin ist die Profifußball GmbH und die Merchandising GmbH ist Lizenznehmer. Heißt, die haben Nutzungsrechte. Heißt aber auch, also Klagen im Namen der GmbH gegen Fans kann es schon mal nicht geben. Also der Merchandising GmbH. Wenn, dann müsste die Profi-KGAA hier aktiv werden. Also das lässt sich ja wunderbar schon mal herauslesen. Bleibt aber trotzdem bestehen, dass du dir das anguckst und denkst, okay, wenn das Reagieren ist auf die Thematik, was aufgekommen ist, dieses Plagiatsvorwürfe rund um diese Shirts. Also das ist, sagen wir mal so, es ist so formuliert, dass, glaube ich, niemand angegriffen wird und jeder genau weiß, wohin gestoßen werden soll. Also ja. Zwischen den Zeilen ist alles klar.
Ja. Ich habe aber gehört, dass diese, es ist ja eine KGAA-Pressemitteilung gewesen, keine Merchandising-GmbH-Pressemitteilung, aber es hätte, also es ist ja eine, de facto ist es eine Merchandising GmbH-Pressemitteilung und die wäre eigentlich sehr viel schärfer ausgefallen. Und man hat dann die Wogen sprachlich noch ein bisschen geglättet, um das einfach dann so rüberzubringen, wie es jetzt dann rübergekommen ist. Auch mit ja, die neue Saison, auf die wir uns sehr freuen. Und es ist alles dann doch sehr freundlich formuliert noch. Aber der eigentliche Ton, der da dahinter steckt, der ist nicht zu überlesen.
Nein, der ist überhaupt nicht zu überlesen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich noch ansprechen wollte und aber absichtlich noch nicht getan habe. Denn der letzte Punkt in dieser Auflistung von eingetragenen Wortmarken, Bildmarken, Wortbildmarken, na, ist eine erst frisch am 22. März 2022 eingetragene Bildmarke. Und ich würde jeden einladen, mal auf die Seite des TSV 1860 zu gehen, sich diese Mitteilung anzugucken und diese Bildmarke sich, die letzte, genau anzugucken oder sie vielleicht sogar nachzuschlagen unter dem, jetzt muss ich kurz gucken, dass wie da die Registernummer. Die Registernummer lautet DE 302 022 005025. Das ist ein alter Löwe mit Lorbeerkranz. Den nutzt die aktive Fanszene seit vielen, vielen Jahren. Die wurde jetzt Mitte März 2022 erst von der TSV 1860 München GmbH, also von der Profifußball GmbH, geschützt. Das öffnet jetzt Tür und Tor für eine Klagewelle, theoretisch.
Ja. Ich fand deine Aufzählung gerade sehr nett. Ich hatte einfach nur formuliert, bei den meisten liegt daheim so ein Schal von eurem Fanclub, da ist das Logo drauf. Mhm. Also.
Ja, aber das ist ja der nächste Punkt. Also das ist ja der nächste Teil der Provokation. Das hat ja, ist ja kein Zufall, dass das erst im März geschehen ist, diese Eintragung. Da geht es wirklich nur darum, zu provozieren und vielleicht Leuten eins auszuwischen, die man nicht so gerne hat, sagen wir es mal so.
Das hast du schön gesagt.
Ja, also ich werde nicht schlau aus dieser ganzen Aktion. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, da muss man auch die KGAA jetzt in dem Fall ein bisschen ins Gebet nehmen. Ich verstehe nicht, wieso man einer Person, die diese Merchandising GmbH führt, wieso man der so viel Macht einräumt, dass man in deren oder im Namen der KGAA eine solche Pressemitteilung raushaut, die ja offensichtlich nur von einer Person kommt. Und ich weiß, dass innerhalb der KGAA diese ganze Entwicklung der letzten Tage sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und trotzdem kuscht man.
Du gehst offenen Auges in, und entschuldigt, mir fällt gerade kein besseres Wort rein, du gehst auf Kriegsfuß mit deiner treuesten Anhängerschaft, ja, und auch den treuesten Kunden. Entschuldigung, auch das Wort Kunde ist aber in dem Fall halt einfach richtig.
Ja, ich meine, sie wollen 11.860 Dauerkarten verkaufen oder haben es verkauft, haben da Unsummen an Geld eingenommen von den Fans, von den treuesten Fans, und Teile davon vergrault man damit. Und ich meine, wir haben das ja gesehen, wo das enden kann. Wir haben ja, war das die Saison 2016-17, wo es den Boykott der Nordkurve gab. Ja, das kommt dann eben von sowas. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sowas Ähnliches wiederkommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann die Westkurve leer bleibt oder ob man, ich weiß nicht, das Trainingsgelände blockiert oder keine Ahnung. Aber es wird zu einer Gegenreaktion kommen und die ist natürlich aus emotionaler Sicht völlig verständlich. Aber das wird sich dann immer weiter hochschaukeln, weil dann kommt der Gegenschlag und dann kommt wieder der Gegenschlag, weil das so ein klassischer Schwanzvergleich ist, auf gut Deutsch gesagt.
Und du das kriegst ist gefährlich. Ja dann nicht mehr alle unter das Motto gemeinsam, gell?
Ja, sowieso nicht. Das Tischtuch ist ja sowieso längst zerschnitten.
Also es war vielleicht noch einigermaßen so mit Tesafilm gekittet, aber jetzt sind wir wieder in drei verschiedenen Gebäuden, was das Tischtuch angeht. Weil das ist ein offener Affront. Ja. Das ist ein offener Affront. Und nochmal, ich verstehe.
Und völlig jeden, ohne Not.
Völlig ohne Not. Ja, und ich verstehe jeden, der jetzt genervt ist von der Unruhe und sagt, muss das denn jetzt sein? Die Antwort, natürlich, nein. Das muss nicht sein. Aber jetzt sowas unter den Tisch zu kehren, ist Schmarrn.
Das ja, absolut.
Das ist jetzt ein Umstand, der ein Skandal ist. Ich sage es ganz deutlich, das ist ein Skandal. Und der muss auch als solcher benannt werden.
Ja.
Weil vertuschen ist nicht. Sorry. Also jeder, der da mit Herzblut dabei ist, der kann damit jetzt nicht zufrieden sein. Mit dieser Aktion, mit dem Status quo, das geht einfach nicht. Und jetzt kommt noch etwas Erschwerendes hinzu. Ne? Es ist ja klar, dass sie jetzt Unmut breit macht und dass dieses Statement natürlich in den sozialen Medien verbreitet wird, ist auch klar, das musst du auf deinen Vereinskanälen in dem Fall machen. Entschuldigung, Profi-KGAA-Kanälen, muss man gleich vorsichtig sein. Es ist bemerkenswert, dass dieses Posting auf Instagram einfach für Kommentare gesperrt wird und es viele Berichte gibt, dass kritische Stimmen bei Facebook gelöscht werden. Das ist noch eine neue Dimension. Auch das geht eigentlich nicht.
Nein, das geht eigentlich nicht. Ich muss aber hier, ich glaube ich, auch ein bisschen, es hört sich total dumm an, aber ich habe es euch heute versucht, schon am Nachmittag einmal mitzugeben. Ich glaube nicht, dass 60 München so breit Social Media technisch aufgestellt ist, dass sie mit 5 Menschen arbeiten, was das angeht. Also wir reden hier nicht von einem riesigen Apparat. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich Postings für meine Unternehmen mache, die ich betreue, weil da bin ich auch oft kurz davor, was auszuschalten, weil ich bin halt da alleine. Und wenn der Social bei den Löwen auch alleine ist, dann ist es schlimmer in meinen Augen, auf Kommentare nicht zu antworten oder nicht zeitnah zu antworten, was ich nicht leisten kann, weil ich habe auch noch ein tagesaktuelles Geschäft, die Mannschaft trainiert, ich muss raus, ich muss das und das machen. Dann blendest du vielleicht die Kommentare einfach aus, weil du dir denkst, okay, also man kann es natürlich auch sagen, es ist vielleicht böswillig, die Kommentare auszublenden, man will da gleich dagegen, also man weiß aber, es wird ein Shitstorm kommen, man weiß es. Und deswegen hat ja eigentlich jedes Unternehmen im Social-Media-Bereich auch einen Krisenleitfaden, wie ich gehe. Gelbe Station, rote Station, was tue ich, wie besänftige ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich verstehe es sogar, dass die Kommentare ausgelöst sind, weil der Social würde Tag und Nacht nicht mehr glücklich werden. Aber der Social ist nicht der, der es macht, der badet es aus. Wisst ihr, was ich meine?
Das ist eine Lawine jetzt gewesen. Die war auch nicht zu handeln. Das verstehe ich auch. Aber als Signal, als Außenwirkung.
Ist es blöd.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, hat 60 einen Social Media Beauftragten, weil moderiert wird da ja generell nicht bei Social Media. Es werden Posts abgesetzt, aber sonst passiert da ja nichts. Also da wird ja nie, da werden nie Kommentare moderiert.
Genau. Also das ist wenig, ja.
Also ich glaube fast, dass es keinen speziellen Social-Media-Beauftragten gibt. Und dann ist es natürlich, finde ich, auch sinnvoller, zunächst mal die Kommentare komplett zu deaktivieren, bevor man die Kontrolle drüber verliert. Das kann ich dann sogar nachvollziehen. Das machen wir auch oft, wenn es irgendeinen heiklen Text gibt, wo wir wissen, die Leute werden da draufhauen auf irgendeinen Menschen oder irgendeinen Verein, dann sagen wir auch im Vorhinein, okay, wir lassen keine Kommentare zu, weil das bringt nur Ärger auf Dauer.
Und du schürst auch, wenn du nicht rechtzeitig antwortest.
Genau.
Du schürst so viel Unmut. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die Leute denken ja bei Social Media, du bist 24/7 da. Ja, aber wenn du alleine bist, Leute, der muss schlafen, der muss auch mal essen, der ist nicht 24/7 da, der steht auch mal eine Stunde in der U-Bahn, weil die U-Bahn nicht mehr weiterfahren will, oder der steht eine Stunde im Stau, neben ihm sitzt das Polizeiauto, der kann das Handy nicht in die Hand nehmen.
Und zum Thema Facebook will ich noch kurz was sagen, weil da lautet ja der Vorwurf, dass aktiv Kommentare gelöscht wurden. Ich weiß nicht, ob das so ist, ehrlich gesagt, weil wir betreuen ja selber die Social Media Kanäle. Ich meine, Anne, du hast da auch Erfahrung. Bei Facebook fällt mir oft auf, dass Kommentare von Haus aus verborgen werden. Also ohne, dass man aktiv als Administrator eingreift. Und ich will da jetzt keinen Schutz nehmen, aber muss man zumindest in Betracht ziehen, dass sich da auch Facebook verselbstständigt.
Ja, und Facebook ist auch teilweise schwierig in der Antwortfunktion der Kommentare, weil du als Unternehmen teilweise auch gar nicht antworten, also du musst es schon ein bisschen durchblicken, aber du kannst ja in 3 verschiedene Richtungen ordnen deine Nachrichten. Und je nachdem ploppen andere Nachrichten auf. Die Zeit musst du auch erstmal haben, um Community-Management zu betreiben. Und ich meine nur, 60 hat jetzt keinen kleinen Instagram-Account, gell? Also dem folgen
106.000.
Der macht einen Post, die werden nicht mehr froh.
Und auf Facebook vielleicht nochmal ganz kurz zur Ergänzung, sind es 192.000.
Ja, und Community Management erfordert total viel Zeit. Und entweder du entscheidest dich, wenn du alleine bist, mache ich gutes Community Management oder mache ich gute Postings? Ein Tod muss sterben dabei. Du kannst nicht beides. Das ist menschlich nicht möglich. Und vor allem kommst du in die Situation, wenn du das selber machst, dass du sagst, ich will einfach 5 Tage mein Handy nicht mehr sehen. Mhm. Ich möchte auch nicht mehr mit meinen Freunden
telefonieren, mhm. Also sagen wir mal so, Job mit, ist. Mit dem Social Media Beauftragten von 60 München hätte ich heute nicht tauschen wollen.
Nein.
Wenn es denn einen gibt, ja.
Wenn es denn einen gibt oder wer das heute einfach machen musste. Ja. Das ist undankbar, weil er muss das ausbaden, was dort, was er einstellen musste auf Geheiß. Ja. In dem Fall. Und ja, ich sag mal so, 60 schafft es, einen ziemlichen emotionalen Spagat zu erzeugen bei den Fans. Sportliche Aufbruchstimmung und abseits des Platzes.
Ja, und das
fällt tatsächlich jetzt, mir fällt jetzt kein Wort ein, das es am besten beschreibt.
Das, und vor allem ist das ja nur ein Teil. Jetzt gab es ja auch die letzten Tage noch die, ja, es gab ja gar keine Meldung offiziell, aber es wurden ja Fanmagazine offiziell von der Pressekonferenz ausgeschlossen. Auch das hat ein Geschmäckle. Finde ich auch nicht ganz okay, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie ihr das seht. Also Löwenmagazin und 60er.de dürfen nicht mehr an Pressekonferenzen teilnehmen, ohne dass jetzt eine Begründung bekannt ist. Weder vom Verein noch von den Fanmagazinen. Die wollen sich da noch nicht dazu äußern. Kann man nur spekulieren, aber ich meine, auch das hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, auch mit dieser T-Shirt-Affäre und so. Ich meine, 60er.de und Löwen Magazin sind eher dafür bekannt, ja, Investoren kritisch zu sein. Man muss davon ausgehen, und das hat sich der Verein dann auch selber oder die KGA auch dann selber eingebrockt, dass man spekuliert, und man muss spekulieren, dass das einen Zusammenhang hat und dass halt wirklich kritische Stimmen auch, ja, mundtot gemacht werden sollen.
Das ist beim nächsten Punkt einer Zensur. Ne? Ja. Also wenn da was geschrieben wird, was halt einfach, was uns nicht passt, ja, dann kommt der halt nicht mehr. Es geht ja hier nicht nur um die ja, Teilnahme an Pressekonferenzen, die es regelmäßig gibt. Es geht auch um Akkreditierungen, also auch für Arbeitsausweise für Spiele.
Ja.
Das ist ein aktives Blockieren.
Ja.
Und da kann man jetzt wieder, wird es wieder welche geben, ja, muss man das jetzt so überdramatisieren? Ja, es gibt sowas wie eine Pressefreiheit. Und das ist eine ganz klare Selektion. Wen lasse ich und wen lasse ich nicht? Und wenn da einfach eine Tendenz zu erkennen ist, und in dem Fall ist es eine Tendenz zu erkennen, ist, welche Tonalität nicht gewünscht ist, dann sind wir in einem gefährlichen Fahrwasser.
Vor allem hat ein Verein einfach nicht zu definieren, was Journalismus ist und was nicht. Ja, die Macher von 60er.de und auch der Macher vom Löwenmagazin sind keine ausgebildeten Journalisten. Das merkt man manchmal in der Arbeit. Also ich bin da auch nicht immer einverstanden mit dem, was die machen. Aber grundsätzlich haben die schon einen professionellen Anspruch zumindest. Und ein Verein, wo ziehst du da die Grenze? Ich meine, es gibt ja auch andere Angebote, die halt Internetblogs sind. Da bin ich auch selten einer Meinung mit diesen Blogs oder mit dem Blog, wir können es ja sagen. Aber ich würde dem nie die journalistische Daseinsberechtigung absprechen, weil das dazugehört. Und ich finde, ein Verein lebt auch davon, dass er von verschiedenen Seiten betrachtet wird.
Und das ist auch notwendig.
Es ist notwendig.
Es ist tatsächlich auch notwendig.
Es ist natürlich blöd, wenn es von beiden Seiten her irgendwann ideologisch wird oder so. Man sollte immer dann offen auch sein für die andere Seite. Aber grundsätzlich kann es einem Verein nur gut tun, wenn er mehrere Meinungen zulässt. Und ein Verein, ich weiß ja auch nicht, welchen Weg die jetzt einschlagen wollen. Sie wollen halt nächstes Jahr unbedingt aufsteigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mit diesem Weg unbedingt erfolgreicher werden. Also wenn du dich auf gewisse Seiten hin oder zu gewissen Seiten hin abschottest, weiß ich nicht, ob das zum Erfolg unbedingt beiträgt.
Auf alle Fälle wurde nochmal ein Brandherd eigentlich angesetzt.
Es trägt da nicht zur Ruhe bei. Sie wollen vielleicht dadurch ein bisschen mehr Ruhe haben, aber es bewirkt da genau das Gegenteil.
Es ist das Gegenteil der Fall. Und vielleicht ein Aspekt noch, Anja, bevor du gleich auch noch was sagen kannst. Ich finde es wichtig, weil vor allem so diese Fanportale oftmals einfach auch Themen ansprechen, die jetzt in der breiten Presse keine Thematisierung finden würden. Ja. Einfach aus Zeit- und Platzgründen teilweise oder auch aus Personalgründen, und die es aber durchaus wert sind, betrachtet zu werden. Sei es mal was Soziales, sei es mal was in der dritten, vierten Mannschaft, sei es was wie die Löwinnen. Die haben durchaus auch immer mal wieder ihren Platz in die Medien gefunden, aber ich glaube, breiter betrachtet wurden die eher auf den Fanportalen. Die haben es verdient. Also das ist ich finde, das ist schon auch ein bisschen Salz in der Berichterstattungssuppe. Ich finde es wichtig.
Ich finde es auch wichtig, weil der Verein auch ganz viel draus ziehen kann. Die sind in der Kurve, die sind unter den Fans, die wissen, was die Stimmung ist, die wissen, wohin es geht. In der Kurve, also die haben einfach ein besseres Gespür dafür als jeder andere, der nicht als Journalist in der Kurve steht. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich war ewig nicht mehr direkt in der Kurve. Ich glaube, ich war da das letzte Mal, als ich 16 war. Ich kann da nicht mehr mitreden, was die Gemüter da wollen oder wohin sie gehen. Und die Leute haben, glaube ich, aber zumindest 90% Zugriff noch drauf. Ja. Und sehen das ganze Spektakel. Und eigentlich könnte man sich das viel besser zunutze machen.
So ist es ja. Zumal ja, und das ist ja auch so ein Punkt, zumal ja die Journalisten bei 60 nicht Schlange stehen. Also der Verein muss ja eigentlich froh sein, wenn er öffentlich stattfindet. Die Fanmagazine erreichen vielleicht eine kleinere Öffentlichkeit, aber sie erreichen eine Öffentlichkeit. Und das muss dem Verein ja recht sein. Und ich glaube, dass ein Fanmagazin grundsätzlich einem Verein, über den er berichtet, ja nichts Schlechtes will. Also da ist ja eigentlich nichts zu befürchten. Und dann verstehe ich es nicht, wieso die nicht mehr zu Pressekonferenzen zugelassen werden, weil ist ja beim FC Bayern vielleicht, da stehen wahrscheinlich, wenn Sadio Mané vorgestellt wird auf einer Pressekonferenz, da stehen wahrscheinlich 200 Leute Schlange. Und dann muss der Verein irgendwann sagen, okay, wir können nicht mehr als 30 in unseren kleinen Presseraum lassen. Ich weiß nicht, ob er immer noch so klein ist. Also als ich das letzte Mal war er sehr klein. Da muss ich irgendwann einen Cut machen. Aber bei den Löwen stehen... Ja, was sind's? Da sind wahrscheinlich 5 Leute bei der Pressekonferenz. Kannst an einer Hand abzählen. Da musst du jetzt nicht sagen, oh, wir haben Kapazitätsprobleme und wir können euch nicht mehr reinlassen. Also das wäre ja auch für die beiden Portale wäre auf jeden Fall noch Platz und die tun keinem weh. Außer vielleicht einzelnen Personen, ich weiß es nicht. Deswegen, ja, das ist ein sehr, sehr schlechtes Signal des Vereins.
Sehr schlechtes Signal. Und Alex, seit dem Wochenende wissen wir ja auch, dass 60 in der Medienarbeit ein bisschen anders auftreten wird. Ne? Also wir sind nicht mehr so, dass nach einem Testspiel du mal normales Gespräch führen kannst. Nein, es wird jetzt alles professionell gemacht, also professionell in der Hinsicht, es gibt eine Medienrunde und da musst du vorher angemeldet sein. Also normale Face-to-Face-Talks soll es also kaum noch geben.
Ja, ist ein eigenes Thema.
Fakt ist, es leidet so ein bisschen so diese Nähe, das der Verein zum Anfassen, der Verein für Fans auch, ne, Fannähe. Also das hat alles jetzt ganz schöne Kratzer bekommen. Und das tut ein bisschen weh mit Blick auf die neue Saison, auf die wir uns alle gefreut haben, weil sportlich freuen wir uns wirklich drauf, aber diese Nebengeräusche, die zerstören dir einfach die Vorfreude ein bisschen. Und das ist einfach von vorne bis hinten unnötig.
Und, absolut, ja.
Ich habe die Befürchtung, dass diese Nebengeräusche, die definitiv aus der Kurve auch nochmal kommen werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt und vielleicht auch vorher schon bei dem einen oder anderen Testspiel oder im Netz oder vielleicht auch bei Trainingseinheiten. Ich weiß es nicht, aber das ist die Zündschnur brennt und dass da irgendwas in den nächsten Tagen, Wochen passieren wird, gehe ich mal fest davon aus und dass da die Stimmung nicht kippt. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht dran.
Das ist ein ganz schmaler Grat, weil du ja sportlich viel übertünchen kannst, wenn du die ersten Spiele gleich gewinnst und dann vorne weggehst in der Liga, dann entsteht natürlich eine Euphorie, die wahrscheinlich alles andere oder vieles überdecken wird. Aber lass die mal die ersten 2 Spiele verlieren. Dann, glaube ich, wird der Baum brennen, weil sie sind in der Sommerpause all in gegangen. Das muss man so sagen. Michael Kölner hat immer gefordert, er braucht Neuzugänge. Jetzt hat er sie bekommen und nicht zu wenig und auch nicht qualitativ zu schlecht. Deswegen muss da in den nächsten Wochen oder in den ersten Wochen der Saison einfach geliefert werden, weil sonst kommen eben diese Nebenschauplätze und dann wird's ungemütlich. Und man merkt es, und man merkt es jetzt.
Es ist gefährlich, ja. Und es kann zum Bumerang werden und all in gehen. Ja. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das haben wir in der nahen Vergangenheit schon mal gesehen.
Man merkt überhaupt, es ist eine gewisse Nervosität vorhanden bei handelnden Personen im Verein.
Und auch bei uns am Stammtisch, wenn man ganz ehrlich ist, mittlerweile.
Wir haben nichts zu verlieren.
Nee, wir nicht, aber es ist eine Nervosität da, die man so eigentlich nicht haben wollte. Also zumindest ja. Mit Zutaten, die man nicht haben wollte. Wir werden das weiterhin beobachten. Der Löwenstamm Episode Nummer 61. Wir haben fast 60 Minuten. Wir haben also quasi, wir sind jetzt in die Verlängerung schon ein bisschen gegangen. War aber, glaube ich, auch notwendig. Wir werden das weiter beobachten. Ab sofort sind wir jeden Mittwoch da, diesen Stammtisch. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Es gibt viel zu besprechen. Der Löwenkosmos bebt. Und positiv wie negativ.
Ja, und nächste Woche können wir dann auch über das BVB-Los im Pokal sprechen. Das haben wir gar nicht gemacht.
Nee.
Aber haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Richtig. Wir wollen zum Abschluss noch ganz kurz nicht vergessen, Stefan Lex zu gratulieren. Der ist zum zweiten Mal Papa geworden. Der kleine Noah ist da. Herzlichen Glückwunsch. Pumper gesund, 53 Zentimeter, 3530 Gramm. Ganz herzliche Glückwünsche. Er geht quasi mit Rückenwind in seine wahrscheinlich letzte Profisaison. Wir drücken die Daumen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, merci Alex, merci Anja. Schön, dass ihr wieder da wart. Ich habe euch vermisst. Es hat sich sofort wieder heimisch angefühlt. Das wird jetzt wieder wöchentlich Thema sein, dieser Stammtisch. Wir werden euch jetzt wieder wöchentlich auf die Ohren gehen. Ansonsten verbleiben wir, wie auch in der vergangenen Saison, mit dem wichtigen Hinweis, bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.